Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tim, was du hier hörst und was jetzt auch alle anderen hören, ist das Spitzen eines Bleistifts.
Ich dachte, das wäre der Bart.
Nee, es ist übrigens ein besonderer Bleistift. NWC steht da drauf.
Wann hast du den denn bekommen?
Tja, habe ich gegen Spende erhalten. Ein schönes Exemplar von, ich glaube sogar ein Markenprodukt, Faber-Castell oder so. Ja, mit integriertem Spitzer in der Kappe. Das gefällt mir sehr gut. Faber-Castell, ja, genau, steht hier drauf. Nicht gesponsert, also kein Sponsor dieser Show. Warum eigentlich nicht? Fragt man sich dann. Faber-Castell, ich mache Spitze hier nochmal, um auch ein bisschen das, was hier gleich besprochen werden wird, dann vielleicht auch, wie üblich, in deine Akte einzutragen.
Gut.
Man verbindet damit ja erstmal was Negatives, ne? So Klassenbucheintrag oder so, aber wenn ich Dinge in eine Akte reinschreibe, dann ist das ja erstmal nur neutral, ne? Und ich kehre hier mal gerade noch so ein bisschen zusammen mit der Hand. Erstmal neutral, ne? Wie siehst du das?
Ja, also ich würde sagen, wir brauchen gar keine Akten.
Nee? Nee. Wir Prepper bereiten uns ja da auf jeden Eventualfall vor. Nicht, dass hier dann das digitale Archiv irgendwann verloren geht.
Ja gut, digitales Archiv ist ja auch eine Akte, ne?
Ich dachte, du meinst jetzt
andere. Druckst du das immer aus?
Die Sendungen, ja. Alle Sendungen drucke ich dann nachher aus. Ja.
Mhm. Gut.
Mhm. Na, wie geht's dir?
Müde heute. Mhm. Wetter ist nicht sehr erquicklich. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ähnlich.
Gut. Mhm. Ich hab gedacht, wir lassen es aber heute ist der 27.11., als wir aufgezeichnet hatten, war es der 27.11. gewesen. Jetzt inzwischen ist ja der 28.11., wo ausgestrahlt geworden sein wird. Mhm. Und ich habe dann gesagt, lass mal nicht nur Sachen essen, die übers Verfallsdatum sind, sondern auch mal ganz tagesaktuell was besprechen. Ich habe nämlich jetzt mittels Pressevorführungsmöglichkeiten mir alle 4 Folgen der Jan Ullrich-Doku, der Gejagte, auf Amazon Prime, Konstantin-Dokumentarfilm, schon bereits hineingezogen. Extra für euch auch letztlich, für die Audience hier. Ja. Im Dach, in der Dachregion.
Ja, das heißt, du kannst mir jetzt exklusiv, mir und damit allen, die das dann gehört haben werden, berichten, was da so deine Eindrücke sind. Also erstmal 4 Teile, ne, hast du gesagt.
4 Teile. Der letzte Teil ist der 4. Teil und damit auch der längste Teil. Das ist aber keine logische Verknüpfung.
Fangen wir mal formal an, ne? Wie ich mich so einem Thema nähern würde. Ja. 4 Teile. Aus der klassischen Dramaturgie kennen wir ja eher 5 Teile, 5 Akte. Ne? Wie ist denn hier die dramaturgische Kurve gespannt?
Chronologisch.
Chronologisch. Okay.
Weitgehend chronologisch, wobei am Anfang schon auch die Themen, die Fallhöhe angesprochen sind und auch Dinge, also schon vorweggenommen werden, das ist ja so klar. Aber Es ist eher im chronologischen Erzählverlauf. Es ist eine Karriere nachvollzogen und das dazu.
Gut. Wie lang sind die Folgen?
Unterschiedlich lang.
Ja, in etwa?
Dreimal eine Dreiviertelstunde und einmal knapp eine Stunde.
Okay, okay. Also gut machbar, auch für eilige Leute, die sich auch so ein bisschen gejagt fühlen vielleicht. Oder auch
jetzt kann man sich natürlich, also das Erste, was man sieht, ist, Jan Ullrich fährt auf dem Fahrrad. Man kennt die Strecke, wenn man sich mit seinem Leben schon mal auseinandergesetzt hat. Ich möchte gerne nochmal zurückblenden auf, ich glaube, eine unserer besseren Folgen, auch weil unser Interviewpartner damals sehr gut war. Daniel Friebe, kannst du dich erinnern?
Mhm.
Jan Ullrich, das Buch von ihm, ein großer gelber Klassiker, kann man inzwischen sagen.
Mhm.
Den hatten wir ja hier und da spielt auch gleich am Anfang der Aufstieg, die Straße nach Arcalis Andorra eine Rolle in dem Buch, sowieso in Jan Ullrichs Karriere erst recht, und man sieht auch diese Straße. Das ist zumindest das, was mir in Erinnerung geblieben ist. Sein erster, sein großer Triumph. Nun ja, also ästhetisch eine sehr schön gemachte Serie. Aber du wolltest bestimmt noch mehr Fragen stellen.
Ich möchte eine Killerfrage stellen. Warum müssen wir überhaupt heute noch noch mehr über Jan Ullrich wissen?
Das ist natürlich die Frage schlechthin. Ja,
ja, möchtest du die Antwort schon
hören geben? Von dir? Oder?
Ja. Nee, soll ich meine Frage auch direkt beantworten selber?
Okay, oder? Also das ist natürlich jetzt die knifflige Frage, die stelle ich mir ja, wenn ich sowas schaue, auch die ganze Zeit. Ja. Der Theaterkritiker oder der Filmrezensent sich fragt, warum muss es jetzt ausgerechnet heute ein Film über Napoleon sein? Mhm. Hier an der Stelle ist es
bitte
vielleicht
nicht
ein bisschen...
Bitte nicht spoilern. Ich möchte, du hast mich ja nicht mitgenommen ins Kino. Deswegen...
Ich habe ihn gesehen, den Film, Napoleon.
Ja.
Ich möchte sagen, sehenswert, aber nicht alles gelungen.
Mhm. Bitte nicht spoilern.
Vieles ist auch nicht gelungen.
Jetzt hast du mich ja schon geframed, ne? Kann ich ja nicht mehr neutral daran gehen. Aber ich würde mich dann wie üblich versuchen von dem. Ich finde das eigentlich gut, jetzt mal so eine Gegenlektüre. Jan Ullrich, Doku und Napoleon. Einfach mal gucken. Ridley Scott auf der einen Seite, Regisseur auf der anderen Seite ist.
Ridley Scott ist es nicht, ne?
Bei Napoleon? Schon.
Nicht nur, es gab ja noch mehr Napoleon-Filme. Weiß das.
Ich meine jetzt bei Jan Ullrich. Können wir da einen Regisseur nennen?
Das ist derselbe Mann, der auch das kennst du vielleicht, der perfekte Wurf von Dirk Nowitzki und den Klitschko-Film gemacht hat, Sebastian Dehnhardt. Übrigens, für alle, die jetzt sagen, heute haben wir schon alles erfahren über den Film. Nein, oder über die Serie. Ich habe im Hintergrund bereits eine Anfrage laufen, dass wir ein Gespräch zusammenführen mit Sebastian Dehnhardt und dem ebenfalls hier bereits schon in Erscheinung getretenen Stefan Klemm, der wiederum auch in dem Podcast, in der Serie eine wichtige Rolle spielt, um den Radsport einzuordnen und Jan Ullrich einzuordnen und die Geschehnisse des Sports einzuordnen. Da hat er auch mitgewirkt. Also die beiden sind bereits angefragt, dass wir hier mal so ein Behind the Scenes auch mal machen, weil wir haben ja, du hast gerade das Wort Regisseur, Regisseur, klar, das ist Regie, aber das ist ja was anderes als ein, also so einen Stoff zu arrangieren in einem Dokumentarfilm oder einer Dokumentarserie, das ist ja offensichtlich seine Spezialität, finde ich interessant, weil warum müssen wir das alles sehen? Die Frage stellt sich nochmal und nochmal, denn bislang gibt es ja schon verschiedene Möglichkeiten, das Leben von Jan Ullrich zu rekapitulieren. Und es gab im vergangenen Jahr, du erinnerst dich, auch eine ARD-Serie, die hieß Being Jan Ullrich. Und jetzt ist die ganz große Frage, die gebe ich dann auch direkt nochmal kurz zurück, um einmal kurz nachzudenken, warum braucht es da noch eine Serie? Denn damals wurde der Kontext, die Karriere, der Absturz des Jan Ullrich auch schon berichtet und wir hatten auch sogar Lance Armstrong im Interview, du erinnerst dich vielleicht. Ich habe die Frage also in deine Richtung gestellt, ich antworte aber direkt dagegen, weil jetzt Jan Ullrich selbst versprochen hat, zu Wort zu kommen. Und das ist ganz interessant. Wie viel Anspruch hat eigentlich die Öffentlichkeit an Jan Ullrich und ein Recht darauf, jetzt seine Version zu hören? Oder hat er ein Recht darauf, der Öffentlichkeit seine Version endlich zu erzählen? Und wie funktioniert das überhaupt, so jemanden, der ja auch schon stur ist und der in sich gekehrt zu sein scheint, dazu zu öffnen, das zu erzählen, was er viele Jahre lang verdrängt hat? Und oder, das gelingt.
Oder verschwiegen hat.
Verschwiegen, verdrängt.
Könnte man auch sagen.
Beides. Ja. Ich habe mich also gefragt, wenn er das tut, wenn ihm das gelingt, dann ist es sehr wertvoll, auch für Leute, die sich mit Ullrich intensiver beschäftigt haben. Wenn ihm das nicht gelingt, wenn er einfach nur sozusagen Ullrich das sagen lässt, was man sowieso erwarten konnte, dann ist es ja eigentlich das Gleiche nochmal für Leute, die sich mit Jan Ullrich nicht beschäftigt haben. Mhm. Über weite Teile dieser vier Teile hatte ich das Gefühl, naja, es ist sehr, sehr gut inszeniert. Mhm. Es ist dicht erzählt, es ist ästhetisch sehr gut erzählt. Ich habe dann immer gedacht, also während der ersten drei Teile habe ich gedacht, eigentlich ist das aber alles schon jedem, der sich irgendwann mal mit dem Radsportler oder so beschäftigt hat, schon alles bekannt. Mhm. Es ist trotzdem gut, aber kam mir vor wie eine Doublette in manchen Teilen. Mhm. Nicht, weil der Film, das ist ja das Ding, ne? Der Film deckt das alles ab, aber er erzählt mir nichts wirklich Neues und die Auswahl der, sagen wir mal, der Protagonisten ist dann eben, die ist sehr gut, bis auf ein paar Ausnahmen, aber das private Umfeld von Ullrich kommt halt dann jetzt hier stärker zu tragen und das ist die Stärke des Films. Und die kommt aus meiner Sicht im letzten Teil besonders zugute.
Mhm, zur Geltung.
Geltung. Mhm. Ja, ich bin heute ein bisschen, ich bin nicht gut in der Rübe, ich bin sehr, sehr müde, sehr, sehr müde. So, da ist nämlich dann, also das, was der Sebastian Dehnhardt gemacht hat, ist gut. Er hat Jan Ullrich über einen sehr langen Zeitraum an die Orte zurückfahren lassen, die in seiner Karriere, in seinem Leben was bedeuten. Und damit hat er hier, begleitet er ihn in einer Art Konfrontationstherapie, würde ich es fast mal sagen. Mhm. Oder ja, Trauma, weiß ich nicht, wie ich das nennt. Also du gehst zurück an die Orte der Erfolge, der Misserfolge, der Traumata. Und an diesen Orten hat er Interviews geführt mit Jan Ullrich. Und man merkt im Film an, dass das gut war, weil ein sehr verschlossener Mensch hier trotzdem Dinge sagt, die interessant sind und sehr ja, persönlich sind. Mhm. Und das habe ich am Ende gedacht, in der vierten Folge, die sich sehr stark mit seinem Absturz beschäftigt und dem, was nach seiner sportlichen Karriere passiert ist, den Folgen auch für seine Familie, für seine Frau und seine drei Kinder, Familie, Alkohol, Drogen, Eskapaden. Mhm. Das wissen wir ja alles schon, aber es ist gerechtfertigt, dass er das erzählt und das fand ich, weist eigentlich noch viel weiter, nämlich wirklich in so Zusammenhänge, wie geht man mit solchen Menschen um oder wie kommt so jemand eigentlich raus aus der Scheiße, in der er sitzt. Und alles in allem fand ich das eigentlich das Stärkste, weil es gelungen ist, nicht nur den trotzigen Jan Ullrich hier rauszukitzeln, sondern den, der auch mal darüber lacht, dass er so trotzig war oder der selber sagt, das war Mist, was ich da gemacht habe. Und das ist, finde ich, eine Stärke von diesem Film. Also wenn man den als Persönlichkeit kennenlernen will, hat man hier in den vier Teilen nochmal was dazu gewonnen. Wirklich. Dann ist man nah bei ihm dran gewesen. Und man hat, ich hatte hinterher das Gefühl, ich habe immer schon das Gefühl gehabt, dass der Typ eigentlich in Ordnung ist. So, und dass man dieses Menschliche von dem Betrügerischen und von dem Sportbetrug und von der Ehre, das muss man alles fein ziselieren. Und hier hat er selber jetzt dann seine Worte gefunden Und Claudia Neumann ist auch in dem Film. Ja, das ist die, du kennst ja die Sportreporterin vom ZDF. Die sagt was Interessantes, also dass die Öffentlichkeit immer das Gefühl hat oder dass die Medien das Gefühl haben, sie hätten ein Recht darauf, dass er uns irgendwas verrät, ist natürlich auch absurd. Ja? Also dieses, das immer weiter bleibt und diese Belastbarkeit oder diese Belastung, die immer höher wird auf dieser Person, das ist ja die Krux an seiner Persönlichkeit und die wird auch nach dem Film weiter fortbestehen. Aber er gibt dem Ganzen jetzt eine Version, wo man sagen kann, er hat jetzt einmal einen Punkt gefunden, an dem er ja vielleicht morgen mit Leuten in Ruhe Radfahren kann und sich mit denen gut unterhält und es muss jetzt nicht immer noch weiter gefragt werden. Sag mal, Jan, was war denn da eigentlich?
Ich habe zwei Fragen. Vorerst, vielleicht habe ich gleich noch weitere, aber zunächst mal zwei. Erste Frage ist, inwiefern bleibt der Film denn bei Jan Ullrich als Person und inwiefern weiß er denn vielleicht auch über die Person hinaus und auf den Radsport im Ganzen?
Die Fragen stellt er immer wieder. Also man merkt an dem Film, dass es sehr stark darum geht, die Verhältnisse zu beschreiben, in denen Jan Ullrich zum Doper geworden ist, also zum Sportler, der mit Betrug an die Stelle gekommen ist, an der er war. Deswegen sagt er auch ganz zum Schluss was sehr Interessantes. Er hat ja ein Zitat geäußert bei Beckmann seinerzeit, bei seinem Fernsehinterview, was, glaube ich, wirklich eines der interessanteren der Sportgeschichte gewesen ist, dass er niemanden betrogen habe. Und das relativiert er zum Schluss. Das ist interessant. Ich sag nicht, wen er vermeintlich betrogen hat, aber es sind auf jeden Fall zwei Zielgruppen. Und das Interessante, also es wird zum Beispiel in Richtung der Deutschen Telekom sehr stark immer wieder hingewiesen, auf Namen hingewiesen. Jetzt ist es natürlich so, man weiß nicht, wer was gemacht hat im Konzern. Man weiß nicht, wer was wusste, wer welches Programm vorangetrieben hat. Man weiß es von der Freiburger Universitätsklinik. Man kennt die Ärzte, die da Dopingmethoden durchgeführt haben, die das den Sportlern auch angedient haben, sich den Sportlern angedient haben. Das ist alles bekannt. Aber welche Rolle jetzt zum Beispiel der damals ja große und optimistische Telekom-Konzern gespielt hat und welche Rolle einzelne Menschen gespielt haben, das wird hier immer wieder ja in Frage gestellt, wird also durchaus ein Hinweis drauf gegeben, aber es ist halt nicht aktenkundig, es ist nicht belegbar, es ist nicht klar, wer was gemacht hat. Also ich habe häufiger mit Leuten gesprochen, die in diesem Umfeld unterwegs waren, die hinter den Kulissen gearbeitet haben. Man glaubt einfach nicht, das sage ich jetzt mal so ganz, diesen Leuten fällt es schwer zu glauben, dass die, die das ganze Geld dorthin geschoben haben, nicht gewusst haben, in welcher Form ein Doping-System aufgezogen wurde. Und jetzt ist dann bei ihm natürlich schon die Frage, und seine Mutter beispielsweise tritt auch immer wieder in Erscheinung. Und da merkt man eben auch an, ja, dieser Junge, der da drin landet und der das mitmacht. Und das ist bis heute auch geblieben. Also das ist auch das etwas Abstrakte. Es ist irgendwie es und das Doping. Und es wird nie so richtig, greifbar. Es wird nie so richtig greifbar. Also das heißt, es war da, es kommen auch zum Beispiel Fuentes, der Arzt, kommt auch zum Tragen. Aber es ist nicht so, dass man jetzt genau sagen würde, dann und dann und das ist passiert. Und der hat es dann und dann gemacht. Also das ist eher so, das bleibt so ein bisschen im Ungefähren, im Wagen. Aber es gibt schon verschiedene Stellen, an denen die Verhältnisse der DDR-Sport dann auch geäußert wird. Naja, vielleicht haben sie denen ja auch schon als Kindern was gegeben. Wobei dann wiederum Jens Heppner auch im Interview sagt, nee, er hat höchstens Wachstumshormone bekommen und das hat er nicht gewollt und danach ist er in den kapitalistischen Westen gekommen und da sah es ganz anders aus. Also das ist ganz interessant, aber das macht der Film schon. Der gibt auch zum Beispiel Wolfgang Schäuble ein bisschen Fläche, denn der damals ja Sportminister, war ja, steckte hinter, das kann man schon so sagen, politisch zumindest hinter dem Druck, der aufgebaut wurde auf die Sportmedizin in der alten Bundesrepublik, um der DDR was entgegenzusetzen. Man erinnert sich gerne an das Wunder von Hamm. Bitte nochmal googeln. Also da auch schöne Grüße noch an den inzwischen verstorbenen Werner Franke. Es gab Aufklärer, die das versucht haben, in der Öffentlichkeit klarzumachen, welche Rolle ja auch die Politik in der Bundesrepublik gespielt hat, um dieses vermeintlich dunkle Imperium im Osten zu kontern.
Ja. Zweite Frage. Inwiefern ist das denn eine sehr deutsche Perspektive auf den Radsport? Man könnte ja sagen, der deutsche Radsport ist es vor allem, der sich an der Person, der Persönlichkeit Jan Ullrich nach wie vor abarbeitet, um auch so ein bisschen, ja, dieses Image abzulegen. Ne, das sind ja alles Doper und so. Würdest du sagen, das ist ein deutsches Phänomen oder doch immer schon auch ein internationales Phänomen gewesen?
Das berichtet der Film, das zeigt er, das macht er anhand von zum Beispiel Marco Pantani, das macht er mit Lance Armstrong und das zeigt er auch mit Richard Virenque, also internationale Vertreter, einer ja inzwischen schon lange tot, dessen Mutter auch und Vater auch zu sehen sind. Das heißt, der Film geht an diese anderen Orte, wo der Radsport anders gesehen wird. Und Lance Armstrong sagt was ganz Interessantes in dem Film, nämlich er kam aus einem Land, in dem der Radsport wahrscheinlich so ungefähr nobody gave a shit, it was fucking didn't matter, so spricht er ja, wo er herkommt. Und Ulle war der, hinter dem alle her waren, von dem alle was wollten und der am Ende der war, von dem alle auch hören wollten, wie schlimm es alles war. Und so unterschiedlich sind die Perspektiven bei den Franzosen. Und das zeigt der Film auch. Es gelingt eben in anderen Ländern schon, den ja Dopingvergehern nicht als Sünder auf Dauer abgestempelt zu werden. Aber da ist natürlich schon auch die Frage, ob das jetzt eine nationale Sache ist, das weiß ich nämlich bis heute nicht, oder ob einfach dieses hochgejubelte Konstrukt Telekom Jan Ullrich, ob das nicht einfach eine solche Verarschung auf Volkskosten war, sage ich jetzt einfach mal. Weißt du, was ich meine? Also man hat eine Story aufgebaut, die so groß und unglaublich war und alle sollten es ja glauben, dass die Kehrseite eben ist, dass die Fallhöhe so hoch ist und kein Boden drunter ist, weil es diese Kultur des Radsports in Deutschland eben auch vorher nicht gegeben hat, in der Bundesrepublik zumindest. Und das unterscheidet es von anderen Ländern, wo es eine Bewunderung für diesen Sport gibt. Spanien, Italien und Frankreich sind da kulturell anders. Und das muss man sehen, das erklärt der Film auch. Also der schuldigt letztlich auch die deutsche Öffentlichkeit an.
Im Sinne von, wollten auch mal international groß mitspielen und da war jedes Mittel recht im
Ja, und
Wortsinn.
im Gegenteil, ja, man hat ja sogar die Tour de France als die 98er Tour, weil das zeigt der Film auch, wie man so getan hat, als ob in Deutschland sauberer Sport vom Konzern und politisch gefördert sich durchsetzt nach dem Motto saubere Leistung, Jungs. Das stand damals auf Plakaten von der Telekom. Und dann sieht man auch Rudolf Scharping und die damalige Bürgermeisterin, Oberbürgermeisterin von Bonn, die dann da im Rathaus die Fahrer empfangen und so. Also, es ist insgesamt kein Ruhmesblatt für unsere Gesellschaft, muss man einfach sagen. Und das ist ja immer das, worauf es wieder hinausläuft bei Jan Ullrich. Der geständige Sünder wird gesucht und das System, was diesen Sünder
Auch der geständige Sündenbock dann, ne?
das ist dann eben der Sündenbock. Und das ist auch interessant, Georges Kern, inzwischen ja, ich glaube, bei Breitling Vorstand oder Chef, der war ja auch bei der Telekom seinerzeit tätig und der sagt, also der Konzern hat den, oder die Unternehmer, die Firmen, die haben den Schaden nicht gehabt. Der den meisten Schaden gehabt hat, das war eben der Athlet, der vorne
Ein
stand. Und
Bauernopfer. Ja, da
ja,
muss man, da muss,
Bauernopfer ist halt immer die Frage, ne? Also
ja,
das ist ja.
genau. Aber man muss ja schon sagen, wenn wir dann doch so auf die Strukturen gucken, dann ist das ja schon auch eine ziemlich unappetitliche Geschichte, ne? Und auch vielleicht dann wirklich eine sehr deutsche Geschichte im Sinne von, es fällt dann immer leicht, den moralischen Zeigefinger zu heben und sich als Saubermänner darzustellen. Und im Grunde ist das Gegenteil der Fall, ne? Und das
Ja.
kennt man ja auch aus anderen Beispielen, was das besonders, ja,
Ja.
sagen wir mal, widerlich macht, ne?
Also jetzt ist natürlich bei ihm immer noch die Frage, die die meisten stellen werden, wird sein, was gibt er denn jetzt eigentlich zu, was er gemacht hat? Und das bleibt ein bisschen auch hier. Aus meiner Sicht ist das eine Schwäche von dem Film, das kann ich schon sagen. ich hätte gerne mehr erfahren darüber, wie das ist, sich so einem Doping zu unterziehen, wie das ist, sich an die Transfusion zu legen. Er sagt an verschiedenen Stellen, was er wie genommen hat, wann das wo war und so. Das ist schon da, also er das wird nicht mehr geleugnet, das ist alles gut, aber ich hätte das interessant gefunden, wie ist es aus seiner Perspektive gelaufen, was war das, also welchen Schmerz hat er gehabt, welche Risiken, Ängste, wie gut hat sich das angefühlt, das hätte ich gern, das hat er einmal gesagt in dem Film, da hat er sich schon in der Form seines Lebens gefühlt oder so. Mhm. Klar, aber das hätte man gern so, also ich hätte es gern ein bisschen mehr gehört oder ein bisschen mehr diesen, ohne es zu verurteilen, jetzt dann einfach nur erklärt bekommen, was ist da wie abgelaufen.
Ja, auch um es besser zu verstehen, ne? So was ist die, könnte ja die Motivation auch erklären, ne? Also ich meine, jemand, der, was weiß ich, Koks oder Ecstasy nimmt, der wird dir erklären können, so, naja, fühlt sich halt super an.
Weißt du? Ja, das tut er aber schon. Also das kommt, das passiert dann so latent schon. Es ist halt immer so, eine Auseinandersetzung mit denen, die ihm gesagt haben, das kann er machen. Er wollte immer über grün gehen, nicht über gelb oder rot. Also das heißt, das, was grün war, war eigentlich ungefährlich. Dass das auch gefährlich sein könnte, das hat er dann auch quasi den Ärzten vorgeworfen, weil man weiß ja auch, dass das, was sie da gemacht haben, zum Beispiel Eigenblutdoping oder Epo-Doping durchaus gefährlich sein kann. Mhm. Insofern, das hatte er jetzt dann auch so ein bisschen anschuldigend dann nochmal gesagt, nach dem Motto, er hat den Leuten vertraut, aber sie haben sich an ihm ja schon auch ein bisschen ausgetobt. Aber das, was ich eigentlich interessanter finde als das, ist wirklich sein Blick auf seinen eigenen Absturz. Und da kommt er mit sich selbst, würde ich sagen, öffentlich ins Reine. Mhm. Ich finde das noch schwieriger, das zu beurteilen, weil der ist ein Mensch, der offensichtlich ein großes Problem mit Sucht hat und mit Verdrängen und mit sich mit Dingen auseinandersetzen. Er hat einen großen Trotz, er flüchtet vor Sachen, er hat eine, und das kommt hier auch dann durch, ja, er hat eine Kindheit, die super, also eine Mutter, die sich sehr engagiert hat, aber ein Vater, der ihn verlassen hat und der ihn auch geschlagen hat, das ist dann alles hier auch Thema. Und ein Vater, der auch gesoffen hat. Und dieser Aspekt dieser Geschichte ist schon, den muss er ja so nicht erzählen, aber er erzählt, und vor allem kannst du ihn ja gar nicht mehr anders wahrnehmen, weil die Bild-Zeitung Jan Ullrich eben in den vergangenen Jahren da auch immer noch hat aufleben lassen als den gefallenen Helden. Und das ist interessant. Ich fand das eine gute Auseinandersetzung mit dem, was er erlebt hat. Und das ist ja schon, da muss man sich ja schon sehr öffnen. Das hat er getan. Das ist dem Film gelungen. Das fand ich stark. Und ich finde, da habe ich dann auch gedacht, okay, jetzt Kritik, die ich gelesen habe in den letzten Tagen nach dem Motto, es kommt ja nichts Neues. Das stimmt einerseits. Nachrichtlich, sportlich kommt nichts Neues. Auf der anderen Seite kommt hier ein ziemlicher Einblick in das Leiden von einem privaten Menschen, der versucht, irgendwie wieder auf die Beine zu kommen. Mhm. Und da muss ich sagen, habe ich hinterher gedacht, das hat er auch verdient, dass er diese Ruhe hat und dass er hoffentlich keine negativen Schlagzeilen mehr durchleben wird.
Mhm. Okay, das nehmen wir mal so als kleinen Teaser auf dann das ausführlichere Gespräch mit, sag's nochmal, Stefan Klemm.
Ich habe Stefan Klemm und den Regieführenden und den Film inszenierenden Sebastian Dehnhardt angefragt. Wir haben noch keinen Termin, aber ich hatte eben mit Stefan Klemm telefoniert und gesagt, lass das machen.
Mhm. Na super. Ja, machen wir es heute mal kurz, ne? Dann demnächst gibt es ja auch wieder wissenschaftliche Grundlagenarbeit, die wir hier mit betreuen. Ja.
Da soll ja schon ein Interview geführt worden sein, heißt es.
Soll geführt worden sein, ja. Mhm. Habe ich auch gehört.
Und jetzt nochmal, wenn es Weihnachtswünsche gibt, Leute, vielleicht kann man nochmal sagen, also wir brauchen Geld in der Kasse, um unsere Weihnachtsgeschenke für unsere Kinder zu kaufen. Ihr braucht Weihnachtsgeschenke. It's a match.
Ja, genau. Ich habe auch noch eine kleine Überraschung, zwei kleine Überraschungen vorbereitet. Das wird man also auch bald im Shop unter 101-dinge.com sehen können. So die Proben, die ich vorbereitet habe, denn so sind, wie ich mir das vorgestellt habe.
Ich freue mich.
Lassen wir es für dieses Mal dann gut sein, ne? Oder?
Wunderbar.
Oder bis dann. Schönen Montag noch. Guten Wochenstart, ne?
Ciao.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.